Und zwar Veränderung heute aus zwei Blickwinkeln, aus zwei Perspektiven. Einmal, wie kann ich mich mit den Veränderungen, die in meinem Leben passieren oder die in unserer Welt passieren, auch in meinem Glauben passieren, wie kann ich mich mit diesen Veränderungen versöhnen? Und dann die zweite Perspektive, wie kann dadurch, dass ich Veränderungsprozesse in meinem Leben annehme, wie kann ich dadurch ein Versöhner werden? Wie kann Versöhnung durch mich passieren, durch uns als Gemeinden, wenn wir uns auf Veränderung einlassen? Also versöhnt leben mit Veränderung ist das große Thema heute und die zwei Perspektiven werden uns begleiten. Zuerst die Frage, wie können wir uns mit mit Veränderung versöhnen? Ich mache mal hier, ist es besser so, wenn ich, nee, das ist zu grell, ne? Ich habe hier noch so ein extra Licht, aber ich glaube, ohne war es besser. Wie können wir uns mit Veränderung versöhnen? Nun, Veränderung ist ja so ein Problem auch manchmal für uns. Wir haben ja manchmal auch Angst oder Respekt vor Veränderung. Wir wünschen uns eigentlich, dass die Dinge im Großen und Ganzen gleich bleiben. Und wir haben irgendwie auch ja den Anspruch, auch geistlich, dass die Dinge gleich bleiben, weil Jesus ja gesagt hat, dass er immer gleich bleibt. Dass sich vielleicht alles verändert, aber er immer gleich bleibt. Und deswegen haben wir doch im Grunde genommen als Menschen und auch als Christen irgendwie so die Hoffnung, dass Dinge so bleiben, wie wir sie kennen und wie wir sie gewohnt sind. Und merken dann aber schnell, dass es einfach nicht so ist. Dass es einfach nicht der Lebensrealität entspricht, in der wir stehen. Dass Veränderung einfach ständig passiert. Und dass wir im Zweifelsfall, wenn wir bei diesen Veränderungsprozessen nicht mitmachen, einfach nur von der sich verändernden Welt abgehängt werden und die Menschen, die um uns herum sind, in einer Welt leben und in einer Lebenswirklichkeit leben, die mit unserer im Zweifelsfall dann gar nicht mehr viel zu tun hat. Und dass sich die Welt verändert, das erleben wir ja doch jeden Tag. Also, wenn wir 2 Jahre zurückgehen, dann war die Welt noch eine ganz andere. In den letzten 2 Jahren hat sich die Welt komplett verändert. Wenn wir jetzt ungefähr einen Monat zurückschauen, auch da hat sich die Welt wieder komplett verändert. Die Welt war eine ganz andere vor einem Monat als jetzt, wo wir jeden Tag neue Schreckensmeldungen hören. Also Veränderung ist eigentlich täglich etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und gleichzeitig steckt ihr als Gemeinde auch in Veränderungsprozessen durch den Neubau, den Umzug hat sich unglaublich viel verändert. Die Suche nach einer hauptamtlichen Person beschäftigt euch. Veränderungen beschäftigen euch. Die Frage, was werden, wie werden sich Sachen entwickeln? Durch neue Besucher, die in die Gemeinde kommen, durch Gemeindemitglieder, die nicht mehr kommen. Es ist ein ständiger Veränderungsprozess. Und diese Auseinandersetzung, diese ständige Auseinandersetzung mit Veränderung, die macht was mit uns. Die lässt uns nicht einfach kalt und die bewegt uns. Und die macht uns eben manchmal auch Angst. Und das führt dann manchmal dazu, dass wir uns eher der Veränderung verschließen und eher, ja, vielleicht manchmal uns so zurückziehen auf unsere, ja, heilige Insel und sagen, Hauptsache hier in der Gemeinde, Hauptsache in meinem geistlichen Leben, Hauptsache in meinem Glauben bleibt alles gleich. Wenn sich schon so viel verändert, dann muss es doch noch einen sicheren Ort für mich geben, wo das, was ich gewohnt bin, auch so bleibt, wie ich es kenne. Es gibt auch Bibeltexte eben, wie zum Beispiel der Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, die uns irgendwie so verleiten, dazu zu denken, dass wirklich alles gleich bleiben könnte, vor allem im Geistlichen, im Glauben, in der Gemeinde, dass wir nur durchhalten müssen und dann werden wir die ganzen Einflüsse der Veränderung der Gesellschaft schon irgendwie überstehen und am Ende wird sich dann herausstellen, dass die Beständigkeit gesiegt hat. Man könnte diesen Text so verstehen, ich verstehe ihn anders, aber man könnte das geistlich auch so deuten und könnte da für auch biblische Argumente finden. Auf der anderen Seite hat aber schon Heraklit von Ephesus, und zwar hat er erstaunlicherweise vor über 2.500 Jahren gelebt, 535 bis 475 vor Christus hat er gelebt, schon diesen schönen Satz geprägt, nichts ist so beständig wie der Wandel. Und wenn der das damals schon so gesagt hat und erlebt hat, wie viel mehr kann das heute nur gelten und wie viel mehr muss uns das heute beschäftigen, die Frage nach Veränderung, nach Wandel. Ich möchte euch jetzt mal eine PowerPoint mit in die PowerPoint hineinnehmen, damit wir uns mal nähern können, diesem Thema nach der Veränderung. Und zwar möchte ich euch anhand des Textes aus Johannes 4 den Veränderungsprozess, den Jesus seinen Jüngern hier anbietet und vorschlägt, mal vorstellen. Ich lese einige Verse drumherum, einfach damit ihr ungefähr seht, in welchem Zusammenhang das steht. Und wer möchte, kann sich das Kapitel auch mal merken oder zu Hause nochmal nachlesen. Johannes 4, ich lese die Verse 34 bis 38. Da erklärte Jesus: Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Meint ihr etwa, dass erst in 4 Monaten zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut euch doch um. Überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Der Erntearbeiter erhält guten Lohn und die Früchte, die er einsammelt, sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Welche Freude erwartet beide zugleich? Den, der pflanzt und den, der erntet. Ihr kennt den Spruch, der eine pflanzt und ein anderer erntet. Das ist wahr. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, was ihr vorher nicht selbst erarbeitet habt. Andere hatten diese Arbeit schon getan und ihr werdet nun die Ernte einbringen. Was wir hier sehen, ist, dass Jesus den Jüngern eine neue Perspektive gibt, eine neue, ja, man könnte fast sagen, Lebenswirklichkeit, Lebensrealität vorstellt. Die Jünger sehen ihre Umwelt, sehen die Felder, sehen das, was um sie herum passiert, und sie bewerten das mit der Erfahrung, die sie haben. Und das ist kein Vorwurf, den man ihnen hier machen kann. Und auch Jesus macht ihnen keinen Vorwurf. Jesus erweitert ihren Horizont. Er sagt nicht, das, was ihr wisst, das, was ihr kennt, ist falsch. Jesus sagt aber, jetzt kommt was Neues in euer Leben hinein. Ich möchte euch eine neue Perspektive geben. Sie haben das, was sie kannten, angenommen, das wird auch so bleiben. Sie dachten, das ist einfach ganz normal so, dass nach dem Sommer die Ernte kommt. Und Jesus bringt eine neue Wahrheit, eine neue Wirklichkeit. Er verändert die Perspektive der Jünger und zeigt ihnen, im Reich Gottes gelten andere Regeln. Schlagen die Uhren, oder ticken die Uhren anders und nimmt sie mit hinein in diese Reise und begleitet sie auf diesem Weg in eine neue Lebenswirklichkeit. Also Jesus sagt nicht, ja, da stimmt das, was ihr kennt und was ihr schon immer so erlebt und gemacht habt, das ist genau richtig und so wird das immer bleiben, sondern Jesus nimmt die Jünger mit auf diese Reise in diese ganz neue Welt, in diesen neuen weiten Horizont. Das einzig Beständige ist die Veränderung. Das gilt durch Jesus sowieso und noch mal mehr. Und gleichzeitig bleibt doch die Frage, wieso macht uns Veränderung dann so oft Angst, wenn wir eigentlich doch sehen, dass Jesus die Vorgaben, die Denkweisen, die Denkstrukturen seiner Zeit eigentlich regelmäßig auf den Kopf stellt, wenn Jesus eigentlich permanent dafür sorgt, dass die Jünger Neues lernen, neue Erfahrungen machen. Wieso machen uns Veränderungen dann doch heute manchmal Angst? Und wieso beschäftigt uns das so? Und wir fragen uns, ob das alles geistlich richtig ist und ob man nicht lieber manche Sachen immer so lassen sollte, wie sie sind. Ein Verdacht, den ich habe, eine Idee, woran das liegen könnte, ist, dass wir, wenn wir über Veränderungen nachdenken, viel zu oft über die Äußerlichkeiten nachdenken. Und ich möchte das mit einem Bild illustrieren. Ein Bild, was ihr vielleicht zum Teil schon kennt, vielleicht aus eurem beruflichen Alltag oder vielleicht habe ich es euch auch schon mal gezeigt, das weiß ich nicht genau. Und zwar das Bild vom goldenen Kreis, den Golden Circle von Simon Sinek. Und ich glaube, dass dieser Kreis uns auf die Spur führen kann, wieso wir mit Veränderung manchmal so unversöhnt sind, wieso wir Probleme haben mit Veränderungen. Ich glaube manchmal, es liegt daran, dass wir uns in unserem Verändern oder in unserem Nachdenken über Verändern vor allem in den äußeren Kreisen aufhalten. In der Frage, was können wir denn tun, was wollen wir denn tun? Was wären denn Projekte, Veranstaltungen, Ideen, wie wir in der Gemeinde Menschen erreichen können? Also was müssten wir noch alles tun? Oder wie gestalten wir unseren Gottesdienst? Wie gestalten wir die Begegnungen mit Menschen, die Jesus nicht kennen? Ich glaube, viel der Gespräche, der Planungen in unseren, Entschuldigung, in unseren Gemeindegremien, in unseren Veranstaltungsplanungen drehen sich vor allem um die Frage, was und wie. Und wenn wir uns das wirklich mal ja, durchdenken, wie unsere Besprechungen ablaufen, also wenn ich das von mir und meinen Besprechungen her denke, hauptsächlich beschäftigen wir uns mit dem Was und mit dem Wie. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, weil wir zum einen ganz schnell Angst haben, dass Dinge, die wir lieb gewonnen haben, die uns wichtig geworden sind, mit denen wir irgendwas verbinden, emotional oder einfach auch zum Teil inhaltlich, ich glaube, dass wir dann Angst bekommen, wenn über das Was und über das Wie diskutiert wird. Und wenn diese Dinge in Frage gestellt werden und zur Diskussion gestellt werden. Weil wir halten uns an diesem Was und an dem Wie irgendwie fest. Das gibt uns auch eine gewisse Sicherheit. Als Menschen, wir brauchen diese Sicherheit, aber auch als Christen, auch als Gemeinden. Wir definieren uns oft über das, was tun wir und wie treten wir auf. Und wenn das zur Diskussion steht, dann verunsichert uns das und macht uns Angst. Und das Innere, das Warum, das wird bei diesen ganzen Gedanken über Veränderung oft überhaupt nicht berührt. Und auch bei den ganzen Gedanken der Planung und der Überlegung der Gemeindearbeit, da geht es ganz selten wirklich im Kern um das Warum, sondern meistens geht es um das Was und das Wie. Also zumindest in den Gemeinden und in den Prozessen, in denen ich involviert bin. Vielleicht ist das bei euch grundlegend anders und ihr fragt euch bei jeder Geschichte, die ihr plant, als allererstes, warum. Wenn das so ist, dann ist das total gut und wichtig und das solltet ihr unbedingt beibehalten. Und wenn das nicht so ist, dann lohnt es sich da mal drüber nachzudenken, bei einer Sache, die man plant, als erstes zu fragen, warum. Und das ist nämlich der Kern sozusagen dieses goldenen Kreises, dass wir lernen, vom Warum her zu denken und nicht den Fehler machen, vom Was und vom Wie her zu kommen. Also, das ist eigentlich das, wie wir üblicherweise unsere Veränderungsprozesse oder unsere Veranstaltungen durchdenken. Wir überlegen, was könnte man machen und wie machen wir es. Und zum Warum kommt man dann oft nicht mehr, weil man von dem Was und von dem Wie schon ja irgendwie ausgelastet ist und weil uns das schon genug Zeit und Kraft gekostet hat, mit dem Was und mit dem Wie Lösungen zu finden und uns zu einigen. Und der Gedanke, den Simon Sinek hier hat, ist, wenn wir anfangen beim Warum uns Gedanken zu machen und uns einig zu werden über unser Warum, dann ist das Wie und das Was eigentlich eine logische Konsequenz daraus. Und wir müssen uns dann auch da überhaupt gar nicht mehr weder streiten, wenn wir unterschiedliche Ergebnisse bekommen, beim Was und beim Wie, weil wir wissen, dass wir im gleichen Warum verankert sind. Und wir müssen uns auch keine Angst machen oder keine Angst davor haben, vor unterschiedlichem Was und Wie, weil wir wissen, dass Warum bleibt. Das Warum ist die Grundlage, die uns festhält. Und deswegen können uns Veränderungen im Bereich Was und Wie ja viel leichter fallen und machen uns viel weniger Angst. Und deswegen dieser Vorschlag von Simon Sinek, dass wir mit dem Warum anfangen. Und ich meine, wenn wir jetzt überlegen und fragen, was ist dein Warum? Wieso bist du hier? Wieso glaubst du an Jesus? Wieso bist du Nachfolger? Jeder von uns wird irgendwie ein in Nuancen anderes Warum haben oder vielleicht grundsätzlich anderes Warum haben. Und es gibt auch kein biblisches Warum, wo man sagen kann, also dieser Bibelvers, der ist sozusagen der Grund für uns als Gemeinden da zu sein. Weil ich glaube, auch hier muss jede Gemeinde, muss jeder Christ irgendwo sein eigenes Warum finden. Ich glaube aber, es gibt einen Text, es gibt viele Texte, aber einen Text, den ich jetzt rausgesucht habe, Ja, und sowas wie eine Grundlage für das Warum oder für die Findung unseres eigenen Warum bieten kann. Und dieser Text steht in 1. Johannes 4. Und auch hier, das ist nur ein ganz kurzer Ausschnitt aus diesem Kapitel, lade ich euch ganz herzlich ein, euch diesen Text nochmal in Ruhe zu Gemüte zu führen und drüber nachzudenken und nachzulesen. 1. Johannes 4, ich lese die Verse 7 bis 12. Dort heißt es: Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Ich glaube, dass das ein guter Grund für ein Warum ist oder eine gute Grundlage für ein Warum, über das wir uns Gedanken machen dürfen. Und ich glaube, wenn wir uns über das Warum einig werden, dann können wir erleben, wie das Was und das Wie unseres Lebens und unserer Gemeinde kein Konfliktpotenzial mehr hat, sondern einfach unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Ausprägungen des gleichen Warums. Ich glaube, dass das dringend nötig ist. Wir könnten so weitermachen wie bisher. Wir könnten so tun, als würde sich die Welt nicht verändern. Wir könnten so tun, als würden die Menschen sich nicht verändern, als würde die Gesellschaft und die Kultur sich nicht verändern. Wir könnten so tun, als würde immer alles so bleiben, wie es ist. Aber wir würden damit wahrscheinlich gnadenlos daneben liegen. Wenn wir aufmerksam sind und die Welt und die Menschen beobachten, die Gesellschaft beobachten, dann merken wir, dass die Welt eine andere ist als vor 10, vor 20, vor 50 Jahren. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes, das ist überhaupt nichts Böses, das ist einfach nur eine neutrale Beobachtung. Ich habe ein weiteres Bild mitgebracht, das Bild einer Brücke. Diese Brücke ist im ersten Moment völlig unspektakulär. Es ist aber eine bestimmte Brücke. Es ist die sogenannte Choluteca-Brücke und die steht in Honduras. Und diese Brücke ist ein wahres Meisterwerk der Ingenieurskunst. Die Architekten dieser Brücke, die wussten, dass in dieser Region unheimlich viele Unwetter, Hurricanes und Wirbelstürme gibt. Und sie haben eine Brücke gebaut, die diesen allen Wetter- und Unwettereinflüssen standhalten kann. Und tatsächlich, selbst bei den schlimmsten Unwettern hat diese Brücke gehalten und ist stehen geblieben. Es war vor einigen Jahren der starke Hurricane Mitch, der ging auch hier durch die Medien. Ich vermute, einige von euch erinnern sich an diesen Namen. Und auch diesen wirklich starken Wirbelsturm hat die Brücke ausgehalten. Nur es gab ein Problem. Und das Problem sehen wir im nächsten Bild. Die Brücke ist stehen geblieben. Die Brücke hat gehalten, aber der Fluss hat seinen Lauf verändert. Die Brücke hat gehalten, aber sie hat überhaupt keinen Zweck mehr erfüllt. Die Brücke war gut gebaut. Die Brücke war stabil. Die Brücke war wirklich fest. Aber der Fluss lief wo ganz anders entlang. Und manchmal kommt es mir so vor, als wäre das ein Bild für unser Leben als Christen oder für unser Leben in unseren Gemeinden. Wir haben gute Brücken. Wir haben gelernt, wie wir Menschen erreichen. Wir haben gelernt, wie wir evangelisieren, wie wir als Christen leben können, wie wir Gemeinde bauen, wie Gemeinde funktioniert. Und diese Brücken sind gut gebaut. Die sind stabil. Diese Brücken sind aufgrund von langjähriger Erfahrung und aufgrund von intensivem Bibelstudium wirklich stabil und wirklich gut. Und es gibt eigentlich keinen Grund, diese Brücken zu kritisieren und zu verändern. Aber es gibt eben doch einen Grund. Die Flüsse haben sich verschoben. Die Brücke zu den Menschen funktioniert nicht mehr, weil die Menschen schon lange in einer völlig anderen Welt leben als wir mit unseren Gemeinden. Nun haben wir manchmal diesen Impuls, wenn wir merken, das, was wir in unseren Gemeinden tun, wir sind beim Was und beim Wie, das, wie wir unsere Veranstaltungen organisieren, das, was wir anbieten, das wird irgendwie nicht mehr, das ist nicht mehr so interessant für Menschen. Und dann kommt manchmal so der Impuls, wir müssen es doch irgendwie anders machen. Wir müssen es moderner gestalten. Wir müssen irgendwas anders machen. Und das kommt mir dann manchmal so vor, als wäre das, was wir tun, wir streichen die Brücke neu. Wir streichen diese Brücke hier neu und denken, jetzt haben wir was Gutes gemacht. Jetzt haben wir uns was Gutes überlegt. Wir haben uns doch jetzt verändert. Wir haben uns jetzt doch auf die Menschen eingestellt. Jetzt muss es doch funktionieren. Aber wenn der Veränderungsprozess, der in unserer Gesellschaft passiert ist, so tiefgreifend ist, wie diese Veränderung hier bei dieser Brücke in Honduras, dann hilft es gar nichts, wenn wir die Brücke neu streichen. Das Einzige, was jetzt noch hilft, ist, dass wir die Brücke neu bauen. Wir müssen die alte Brücke abreißen und neu bauen. Wie gesagt, die Brücken sind gut, die Brücken sind stabil. Jesus sagt zu seinen Jüngern, eure Erfahrung ist wertvoll und ist gut, aber eure Erfahrung passt nicht mehr zur neuen Lebensrealität, die ich euch anbiete. Die Ernte ist jetzt. Die Ernte ist nicht erst nach dem Sommer. Die Brücken sind gut, die wir gebaut haben, an die wir uns gewöhnt haben und die wir kultiviert haben. Aber ich glaube, es gibt Bereiche in unserem Leben als Christen und als Gemeinden und in der Art und Weise, wie die Gesellschaft funktioniert und auch in der Art und Weise, wie Theologie und Glaube heute funktioniert. Ich glaube, wir müssen manche alten Brücken wirklich komplett abbrechen und ganz neu bauen. Und da sind wir beim Warum. Das ist nicht mehr ein Wie und am Was rumdoktern, sondern da geht es darum, dass wir das Warum ganz intensiv durchdenken und ganz intensiv überlegen, warum wollen wir eigentlich das, was wir tun? Warum wollen wir überhaupt dieses oder jenes Projekt in unserer Gemeinde? Wieso, warum möchte ich überhaupt als Christ dieses oder jenes erleben oder umsetzen oder lernen? Und ich glaube, wenn wir damit anfangen, dann ist das ein guter erster Schritt, um diese Brücken neu zu bauen, um eben nicht einfach nur am Was und am Wie rumzudoktern, sondern um wirklich um das Warum zu ringen. Nächstes Bild. Und das Bild, wir haben ja heute schon ein Quiz gehabt. Dieses Bild ist auch ein Quiz. Und vielleicht kennen das auch schon manche von euch. Die Aufgabe von diesem Rätsel ist, diese 9 Punkte mit 4 Strichen zu verbinden. Das ist natürlich schwierig, wenn die Punkte an der Leinwand sind und ihr die nicht vor euch auf einem Papier mit einem Stift habt. Aber ihr könnt ja mal im Kopf so versuchen, Striche zu ziehen. Wie kann es gelingen, diese 9 Punkte mit 4 Strichen zu verbinden? Also 4 gerade Striche. Man könnte natürlich auch eine Spirale malen. 4 gerade Striche. 4 mit einem Lineal gezogene Striche. Und es müssen alle Punkte miteinander verbunden sein. Ich kann euch natürlich jetzt nicht hier hängen lassen und euch so nach Hause schicken, ohne dass ihr die Lösung wisst. Eigentlich würde ich jetzt lieber zugucken, wie ihr alle über eurem Blatt Papier grübelt und den Stift zückt. Ich zeige euch jetzt die Lösung und ihr seid herzlich eingeladen, dieses Rätsel mal irgendwelchen Leuten zu zeigen und dabei zuzugucken, wie sie sich den Kopf zerbrechen. Die Lösung ist schlicht und ergreifend, dass wir über die Grenzen hinausgehen, dass wir sozusagen aus der Box rausdenken, dass wir über das Bekannte hinausdenken. Wir sind irgendwie so menschlich so gepolt, dass wir uns immer in dem aufhalten wollen, was wir kennen und was uns vertraut ist. Und so denken wir im ersten Moment, wenn wir diese 9 Punkte mit 4 Strichen verbinden wollen, innerhalb der Grenzen. Die Lösung ist aber, dass wir die Grenzen einfach verschieben, dass wir über die Grenzen hinausdenken. Also merkt es euch, aber ihr könnt es euch auch schnell abzeichnen irgendwie, wenn ihr dieses Rätsel nochmal irgendwie stellen wollt. Ansonsten findet man das aber auch bei Google oder bei YouTube. Wenn ihr euch erinnert, da war doch irgendwas mit 9 Punkten und 4 Strichen, dann findet ihr die Lösung auch. Die Frage ist doch, wie können wir in die Zukunft denken und gleichzeitig das, was war, wertschätzen? Und das, was war, auch als Grundlage nehmen. Wir wollen ja nicht alles verändern. Das hält ja auch kein Mensch aus. Wir können das gar nicht. Aber wir wollen bereit sein dafür, dass Jesus mit uns in ein weites Land geht. Und da kommt mir dieses Zitat von Steffen Kern. Ich weiß nicht, ob er bekannt ist. Der Ja, er hat mal bei ProChrist gepredigt, ist der Vorsitzende von unserem Verband, von unserem Gemeinschaftsverband, also von dem Gnadauer Dachverband. Und er sagt, wir sind nicht festgelegt auf unser Woher. Wir sind bestimmt durch unser Wohin. Wir haben alle unsere Geschichte, wir haben unsere Erfahrung, wir haben das, was wir kennen und was uns vertraut sind, die bekannten, vertrauten Brücken. Wir sind wie die Jünger, die sagen, wir wissen, wann die Ernte eingefahren werden kann. Wir wissen, wann die Felder reif sind. Aber wir können uns ja doch eigentlich durch eine neue Perspektive in die Zukunft prägen lassen. Und unsere Identität ist doch nicht nur, wer wir gewesen sind und woher wir kommen, sondern eigentlich vielmehr das, wohin wir gehen und wohin wir wollen. Unter diesen Gesichtspunkten glaube ich, dass uns Veränderung nicht mehr so viel Angst machen muss. Dass wir Veränderungsprozesse als Chancen wahrnehmen und nicht mehr als Bedrohung. Mir hilft das zumindest, versöhnt zu sein mit dieser Notwendigkeit zur Veränderung. Wenn ich merke, es geht nicht zu sehr und nur darum, dass mir Liebgewonnenes plötzlich anders ist, dass das, was ich gewohnt bin, plötzlich nicht mehr vertraut ist, sondern es geht darum, dass wir uns ganz tiefgreifend im Warum unseres Glaubens, im Warum unseres Lebens, im Warum unserer Art und Weise, wie wir mit Menschen in Kontakt kommen, dass wir uns dort Gedanken machen und dass wir uns dort von Jesus und von Gottes großer Liebe prägen lassen und dass das die Grundlage für alles andere ist. Und dann, und das ist eigentlich jetzt schon der logische Schritt, dann bin ich sicher, dass wir mit dieser Haltung auch als versöhnende Menschen, als versöhnende Gemeinde in unserer Gesellschaft, in unserer Region, in dem Umfeld, in dem wir stehen, unterwegs sein können. Vielleicht kennt ihr solche Aussagen. Die Menschen sind eigentlich gar nicht interessiert am Glauben. Sie haben kein Interesse an Gemeinde. Sie wollen nicht in unser Gemeindehaus, in unsere Kirchengebäude. Sie wollen sich nicht einlassen zu unseren Veranstaltungen. Man könnte den Eindruck haben, dass es so ist. Und manchmal scheint es wirklich so zu sein, dass Menschen sich nicht besonders interessieren für religiöse Dinge. Aber wenn wir ehrlich sind, dann wollen wir ja Menschen auch überhaupt gar nicht für irgendeine Religion begeistern oder sie davon überzeugen, in unsere Veranstaltungen zu kommen oder in unser Gebäude zu kommen. Wir glauben doch nicht an Gebäude oder an Programme oder an Veranstaltungen und wir glauben doch auch nicht an irgendeine Religion, die für Menschen, die damit nichts zu tun haben, eine von vielen ist. Wir glauben doch daran, dass wir Menschen zu Jesus bringen wollen und dass Jesus und sein Heiliger Geist die Menschen auch erreicht und verändert. Und das ist das, was Jesus sagt, wenn er sagt, die Ernte ist reif. Er redet davon, dass Menschen für Jesus begeistert werden, für die Nachfolge begeistert werden. Ja, für Veranstaltungen, für Gemeinden, für Gottesdienste lassen sich Menschen oft nicht begeistern. Aber das verstehe ich auch. Ich lasse mich auch schwer begeistern von irgendwelchen Veranstaltungen, die irgendjemand anbietet. Aber wenn ich den Heiligen, den lebendigen Gott erlebe, wenn ich Jesus erlebe und wenn ich Zeugnis gebe von dem, was Jesus in meinem Leben verändert hat, dann glaube ich, dass es sehr wohl die Menschen bereit sind, sich auf Spiritualität einzulassen. Das ist zumindest das, was wir zum Beispiel in der Kneipe erleben, wo gar nichts an Kirche und Gemeinde erinnert, wo überhaupt nichts an Veranstaltung oder an irgendwelche Art von Religiosität erinnert. Und plötzlich öffnen sich Menschen. Und plötzlich merken wir die tiefe Sehnsucht nach Spiritualität, nach einer geistlichen Heimat, nach Frieden im Herzen, nach Hoffnung in dieser Zeit, in der so vieles hoffnungslos scheint. Die Ernte ist groß und die Menschen sind bereit. Aber Jesus sagt, es sind nur wenige Arbeiter da. Manchmal haben wir das Gefühl als Christen, es gibt gar keine Ernte. Wir haben manchmal das Gefühl, die Menschen wollen überhaupt nicht. Aber Jesus sagt, die Ernte ist groß. Es sind aber wenig Arbeiter da. Oder ich würde vielleicht, um das aufzugreifen von der Brücke, sagen, die Werkzeuge, die die Arbeiter haben, Es sind irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Die Werkzeuge funktionieren zwar vielleicht noch für uns in der Gemeinde, weil wir diese Werkzeuge kennen, weil sie uns vertraut sind, weil sie gewohnt sind, aber sie funktionieren nicht mehr bei den Menschen unserer Zeit. Die Brücken sind einfach an der falschen Stelle gebaut. Die Flüsse haben ihren Lauf geändert und wir erreichen deswegen die Menschen nicht. Aber wir erreichen sie nicht, weil sie nicht bereit sind, sich erreichen zu lassen, weil sie keine Sehnsucht haben nach diesem Geborgensein, nach dieser Hoffnung. Wenn wir darüber nachdenken, dann ist aber doch die Frage, was sind wir eigentlich bereit aufzugeben? Wo sind wir bereit, unsere Paradigmen zu verändern? Wo sind wir bereit, aus Liebe und aus dem Warum her auf Sachen zu verzichten, die uns vielleicht lieb geworden sind? Wo sind wir auch bereit, auf Fragen nach dem Was und nach dem Wie Kompromisse einzugehen? Weil wir merken, es geht um ein ganz anderes Warum, es geht um ein ganz anderes Ziel. Wir wollen doch, dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Und wir wollen, dass Menschen zu Nachfolgern und zu Jüngern werden. Und ich glaube, dass wir dann gut daran tun, wenn wir ja manchmal über unseren eigenen Schatten springen, unsere Gepflogenheiten verändern, auch als Gemeinde vielleicht, auf Gepflogenheiten verändern, auf Liebgewonnenes verzichten. Dinge zur Diskussion stellen, von denen wir vielleicht denken, das können wir gar nicht, weil wir doch irgendwie eingebettet sind in eine geistliche Tradition, in eine Herkunft, in einer geistlichen Art und Weise zu denken, in einer theologischen Art und Weise zu denken, von der wir davon ausgehen, dass sie nicht verhandelbar ist, dass sie doch feststeht bis in alle Ewigkeit. Ich will uns einladen, dass wir uns von Jesus herausfordern lassen, uns dieses große, weite Land zu zeigen. Wenn Jesus sagt, die Ernte ist reif, dann glaube ich daran, dann glaube ich das fest, dass das so ist, weil Jesus die Menschen sieht und die Menschen kennt. Und wenn wir in unserem Leben erleben, dass keine Ernte passiert, dass keine Früchte da sind, dann müssen wir vielleicht darüber nachdenken, ob wir auf eine andere Art und Weise Brücken bauen zu den Menschen. Und vielleicht verlieren wir dadurch Liebgewonnenes. Aber ich glaube, wenn wir merken, was wir dadurch alles gewinnen, wenn wir merken, wie sehr wir auch davon selber profitieren, dass Menschen uns neue Perspektiven auch geben für unser Leben, wenn wir uns auf ihre Perspektiven einlassen, ich glaube, dann ist Veränderung keine Gefahr mehr. Dann ist Veränderung keine Bedrohung mehr. Sondern ich glaube, dann ist Veränderung das, was unser Leben als Menschen und als Christen bereichern kann. Und dazu möchte ich uns einfach einladen. Und ich möchte noch einmal dieses Zitat einfach vorlesen zum Schluss. Wir sind nicht festgelegt auf unser Woher. Wir sind bestimmt durch unser Wohin. Unsere Geschichte, unsere Tradition ist nicht alles. Die große Frage ist, wohin wollen wir uns entwickeln? Wohin gehen wir? Welche Brücken wollen wir bauen? Zu welchen Menschen wollen wir uns überhaupt auf den Weg machen? Und wie sind diese Menschen? Wie funktionieren diese Menschen? Wie funktioniert unsere Gesellschaft, unsere Zeit? Und ich glaube, es ist eine falsche Annahme, wenn wir vermuten oder den Eindruck haben, dass der Glaube auch in dieser Zeit in unserer Gesellschaft nicht mehr funktioniert. Der Glaube ist nicht das Problem. Die Menschen sind nicht das Problem. Vielleicht sind unsere Brücken das Problem. Und ich lade euch ganz herzlich ein, dass ihr euch als Gemeinde, aber auch jeder von euch ganz persönlich mit dem Warum beschäftigt. 1. Johannes 4 ist vielleicht so ein Ansatzpunkt, wo man anfangen kann, darüber nachzudenken. Und ich wünsche euch, dass ihr euch mit dem Warum auch auf ein Wie und auf ein Was einigen könnt, dass ihr erleben könnt, dass ihr auch unterschiedliche Antworten bekommen könnt beim Wie und beim Was, dass ihr unterschiedlich Brücken bauen könnt, weil ihr wisst, im Warum sind wir eins, sind wir beieinander und sind wir bei Jesus. Und deswegen brauchen wir keine Angst haben, weil wir wissen, wir sind bei Jesus und wir sind eingebunden in sein Reich. Und das möchte ich uns einfach so als großes Warum über alles stellen und auch als große Sicherheit über alles stellen. Wenn wir eingebunden sind, eingepfropft sind bei Jesus, wenn wir bei ihm ganz fest auf diesem festen Fundament stehen, dann muss uns keine Veränderung dieser Welt Angst machen. Amen.